Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht und bevor ich da rein starte, werde ich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag, an dem du uns zusammengebracht hast als Brüder und Schwestern im Herrn in dir. Du bist unser Chef, unser König und wir folgen dir nach. Und wir wollen mehr von dir entdecken, mehr von dir erfahren. Aber es geht dabei nicht um noch mehr Informationen, dass wir noch mehr Wissen im Kopf haben, sondern wir wollen, dass unsere Herzen verändert werden. Herr Jesus, ich bete darum, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass wir mehr und mehr verwandelt werden, ja, so wie du es möchtest, Herr. Und ich bete also, dass du jetzt heute zu uns sprichst, ja, nicht nur zu den Leuten hier, sondern auch zu mir und dass dieser Vormittag wirklich ein Tag wird, wo wir dir begegnen. Amen. Ihr Lieben, wir sind in der Adventszeit und der Sinn dahinter bildlich ist ja so dieses, wir warten darauf, dass der Retter der Welt geboren wird. Dabei wissen wir alle, das Gute ist ja, er wurde schon geboren. Ja, wir tun mal so, als ob es nicht so wäre, um einfach nochmal uns zu vergewissern, hey, da war eine Zeit, wo die Menschen auf den Messias gewartet haben und dann kam er vor 2000 Jahren. Jetzt ist aber die Frage, warum braucht denn die Welt einen Retter? Also warum überhaupt? Was ist denn eigentlich der Sinn dahinter? Und ich glaube, es gibt da eine ganz einfache Antwort, nämlich wir haben ein Problem. Die Welt hatte damals, bevor Jesus geboren wurde, ein Problem. Und zwar das Problem, die Welt ist kaputt. Das ist das Problem. Die Welt ist kaputt. Es gab mal eine Zeit, vor ungefähr 1600 Jahren, da waren die Menschen überzeugt, sie hätten wirklich, wirklich die höchste Form an gesellschaftlichem Leben erreicht, nämlich das Römische Reich. Mach mal die nächste Folie. Ja. Die ewige Stadt, Rom. Das ist natürlich ein Bild von heute. Ja? Aber die Leute damals, die haben wirklich gedacht, das Römische Reich, also das ist die höchste Form von Kultur, die die Menschheit jemals gesehen hat. Und das Römische Reich wird für immer bestehen. Davon waren die Menschen überzeugt. Und damals gab es einen Mann, der die Kirche und der sogar auch dich und mich bis heute sehr stark geprägt hat. Durch die Sachen, die er gepredigt hat und durch die Bücher, die er geschrieben hat. Und dieser Mann hieß Augustinus. Und Augustinus hat damals schon gesagt, und er war ein Bürger vom Römischen Reich, er hat gesagt, echte Gerechtigkeit gibt es hier auf der Erde eigentlich nicht wirklich, sondern nur bedingt. Weil jede Kultur, jede Gesellschaft ist irgendwie schwach und zerbrechlich und selbst das Römische Reich. Und tatsächlich hatte er recht, das Römische Reich ist zerbrochen. Die Leute, die waren schockiert. Die Christen waren später, ein paar hundert Jahre später, die waren schockiert. Wie konnte das passieren? Aber es war nicht nur das Römische Reich, sondern es war überhaupt die ganze Welt, die ganze Schöpfung eigentlich, war sich bewusst, okay, ich bin kaputt, wir sind kaputt, wir brauchen jemanden, der uns wieder ganz macht. Und jetzt ist die Frage, als Jesus dann kam, vor 2000 Jahren, hat er dann alles wieder gut gemacht auf der Erde? Naja, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in die Welt schaue, ich sehe, die Welt ist immer noch kaputt an vielen Stellen. Und darum steht auch in Römer 8, Vers 18, machst du mal bitte kurz den Bibeltext, ja, Römer 8, Vers 18, stimmt das? Ja, genau, da steht, ich lese einmal vor, ihr könnt mitlesen. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Ausharren. Paulus sagt in dieser Stelle, wir sind noch nicht am Ziel. Es ist noch nicht alles gut. Ja? Die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Und nicht nur die Schöpfung, nicht nur die ganzen Leute, sondern wir selber auch, wir Christen auch. Wir hoffen darauf, dass wir erlöst werden. Wir sehnen uns nach der Erlösung von dieser kaputten Welt. Wir sehnen uns nach was genau? Ja, nach der himmlischen Welt, nach der Ewigkeit, nach dem, was Gott uns versprochen hat, was Jesus gesagt hat, dass wir bei ihm sein werden und dass wir nie wieder sterben können. Ja, warum denn eigentlich? Wie wird es denn eigentlich im Himmel sein? Wie ist es da eigentlich? Schauen wir mal kurz in die Bibel rein. Ich habe euch einige Stellen mitgebracht und möchte da ganz kurz mit euch durchgehen. Mach mal die nächste Folie. In der Bibel steht, dass wir dass im Himmel, dass wir eine Sprache sprechen werden, die Menschen nicht würdig ist auszusprechen. Eins weiter. Wir werden keine Leiden mehr erleben. Es heißt, das Kind wird vor der Höhle der Otter spielen können. Nochmal eins weiter. Ja. Wir werden keinen Grund mehr haben zu weinen und Gott wird alle Tränen abwischen. Eins weiter. Wir werden mit Jesus zusammen Wein trinken. Das hat er uns versprochen. Nochmal eins weiter. Wir werden mit Jesus und mit allen Heiligen zusammen essen. Nochmal eins weiter. Jesus hat uns versprochen, dass er jetzt gerade im Himmel ist und für jeden von uns eine Wohnung baut. Er hat gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und übrigens, Nebenkosten entfallen, weil es braucht doch gar keinen Strom, weil Gott selbst, er wird das Licht sein in der Stadt Gottes. Cool, oder? Kostenlos. Dann eins weiter. Wir werden mit den Heiligen von allen Zeiten versammelt sein. Stellt euch das mal vor. Alle Heiligen, ja? Das sind Abraham, Isaak, Jakob, die ganzen im Alten Testament. Das ist aber auch Paulus, die Apostel im Neuen Testament. Das sind die ganzen Märtyrer und Heiligen der letzten 2000 Jahre. Das ist deine Oma, die im Glauben gestorben ist. Ja? Mit den Menschen werden wir versammelt sein. Halleluja, ist das nicht schön? Ja? Dann eins weiter. Es heißt im Himmel, wir werden vom Baum des Lebens essen und dessen Blätter werden die Völker heilen. Es heißt eins weiter, Gott wird eine ganz neue Schöpfung machen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich bin überzeugt, auch mit neuen Tieren, mit neuen Pflanzen. Eins weiter. Er sagt, dass zwei von allen Gläubigen eines Tages mit Jesus am Tisch sitzen werden, rechts und links vor ihm. Wer das sein wird, wissen wir nicht. Jesus hat natürlich da einen cleveren Schachzug gewählt, indem er einfach die Verantwortung an seinen Vater abgegeben hat, wer am Ende neben ihm sitzen darf, so, weil ist ja normal, ja, wir alle wollen, ja. Eins weiter. Wir werden immer noch so aussehen, ähnlich aussehen wie hier auf der Erde, aber mit einem neuen, unvergänglichen Körper. Dann noch eins weiter. Wir werden Gott in Ewigkeit anbeten. Ja? Es heißt in Offenbarung 4, da wird nur ansatzweise versucht, Johannes zu beschreiben in einer Vision, wie der Himmel ist, wie Gott ist, der Thron und die Engel, die da drum sind. Ja, das schimmert in allen möglichen Farben. Ich glaube, der Punkt, den er machen möchte, ist, es wird nicht langweilig. Langeweile haben wir hier auf der Erde, weil alles Irdische ist begrenzt und kann uns nie wirklich, auch unsere Sinne nie wirklich befriedigen. Ihr kennt das, ja? Also ihr hört ein Lied zum Beispiel und denkt so, wow, das Lied ist so toll, ich muss es immer wieder hören. Dann hört es im Auto, zu Hause und ihr hört es und hört es und irgendwann hängt es euch einfach nur noch zum Hals raus. Warum? Weil eure Sinne gesättigt sind. Ist normal, ist beim Essen ja das Gleiche. Ja? Ist bei allem so. Aber im Himmel, da wird Gott uns mit neuen Dimensionen irgendwie uns vor Augen gemalt und ich sag's euch, es wird nicht langweilig. So, wenn wir das alles hören, wenn du das alles hörst, hast du dann nicht Sehnsucht nach der Ewigkeit, ja? Nach dem Himmel, nach dem, was Jesus uns versprochen hat. So. C.S. Lewis hat einmal gesagt, mach mal eins weiter. Er hat gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und Jesus hat genau darüber gesprochen. Wenn du mal eins weitermachst nochmal, dass eine Stelle aus Johannes 18, da sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus spricht von einem Reich, das für dich und für mich, wenn du gläubig bist, ja, wir haben vorhin das Abendmahl eingenommen, wenn du bekennst, dass Christus für dich gestorben ist, das für dich und für mich vorbereitet ist. Also haben wir hier eine Lösung. Die Lösung, das Reich Gottes. Hier haben wir eine Lösung, die Gott uns anbietet. Und wisst ihr, wenn man mal in die Bibel reinschaut, dann zieht sich das durch die ganze Bibel durch. Schon im Alten Testament, die Juden, ja, die haben den Messias erwartet, dass der Messias siegreich kommt und sein Reich aufrichtet. Die ganzen Prophezeiungen sprechen darüber. Ja. Nur ist der Punkt ist, die Juden, die warten immer noch darauf. Wir Christen, wir glauben, der Messias ist schon gekommen. Er ist schon gekommen und er ist gestorben, er ist aufgefahren zum Vater und er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommen wird, ja, dann wird er als siegreicher Herrscher, als siegreicher König wiederkommen. Die Juden dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er die Römer vertreiben, aus dem Land werfen und dann wird das Volk Gottes wird irgendwie so das, die Herrschaft der Welt einnehmen oder wie auch immer. Ja? Und das ist doch jetzt irgendwie für uns gut zu wissen, da gibt es ein Reich für uns, wenn wir sterben, dann werden wir bei Gott sein, wir werden all das erleben, was ich euch gerade gezeigt habe aus der Bibel. Ja? Und jetzt können wir ja einfach also warten. Wir warten, bis Jesus wiederkommt und uns abholt und wir in seinem Reich sind. Oder? Jesus hat nämlich noch was anderes gesagt. In Lukas 17, Vers 20, mach mal die nächste Stelle, da kommt's, da steht's schon. Da hat Jesus gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hä, Moment. Haben wir nicht gerade darüber geredet? Da gibt es den Himmel und das Reich Gottes und wir warten da drauf und es kommt und Jesus kommt zurück und jetzt sagt Jesus plötzlich, nee, das Reich Gottes ist schon da. Hä? Was ist das denn jetzt? Aber genau das sagt Jesus an der und auch an anderen Stellen. Und das ist das Geheimnis, das er uns gezeigt hat. Das Reich Gottes ist da, wo wir als Christen sind. Er hat von einem Reich gesprochen, das nicht erst im Himmel anfängt oder wenn Jesus wiederkommt, sondern hier schon auf der Erde. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, das Reich Gottes ist schon da. Wir leben als Christen in zwei Reichen, wenn man es so will. Wir leben in dem irdischen Reich, also Deutschland, ja, wir sind deutsche Bürger. Und wir leben im himmlischen Reich, geistlich gesehen. Wir haben man könnte sagen, eine doppelte Staatsbürgerschaft. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Sollen wir jetzt einfach so ein christliches Land aufbauen, also wo alles christlich ist, ja? Christliche Politiker, christliche Richter, christliche Polizisten, christliche Lehrer, christliche Erzieher, christliche Chefs und alle Gesetze entsprechen so der Bibel. Man könnte ja meinen, das wäre ja so die Lösung. Und tatsächlich wurde das mal ausprobiert. Ja? Der Kaiser Konstantin hat eine ganze Nation, das Römische Reich, christlich gemacht. Finde ich ja auch interessant. Ja? Die Juden haben gedacht, Jesus schmeißt die Römer aus dem Land. Jesus wurde von den Römern wurde er getötet. Und am Ende wurde das Römische Reich christlich. Ist auch irgendwie so Humor Gottes, finde ich. Ja? Aber es hat nicht bestanden. Es hat nicht bestanden. Für viele hundert Jahre war das Christentum die Staatsreligion. Und es war natürlich unglaublich angenehm, ein Christ zu sein im Römischen Reich, keine Angst davor zu haben, verfolgt zu werden für den Glauben. Ist ja auch heute immer noch angenehm, ja. Aber es gab ganz viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, ja, unsere Geschichte, wo wir leben auch, ja, in Europa, die zeigen, dass die Kirche nicht unbedingt immer Jesus nachgefolgt ist. Stattdessen wurde das Christentum eine äußerliche, eine bürgerliche Tradition. Die Herzen waren nicht verändert. Und genau das passiert leider oft da, wo Christen sich gedacht haben, sie ziehen sich aus der Welt zurück und bauen sich so ein christliches Dorf. Gibt es tatsächlich, immer noch. In Südamerika, Nordamerika gibt es ganz viel. Ja, da gibt es Menschen, da gibt es Orte irgendwo im Dschungel, da gibt es ganze Dörfer, die reden alle Deutsch. Die sind vor vielen Jahren sind die aus Deutschland abgehauen und haben gesagt, so, und wir entfliehen der Welt und hier ist das Reich Gottes in unserem Dorf. Ja, und wir grenzen uns komplett ab und leben heilig. Und leider gibt es viele Geschichten, die man gehört hat von diesen Dörfern, dass die Menschen gesetzlich geworden sind, dass sie an manchen Stellen, nicht alle, aber an manchen Stellen alles andere als wirklich Jesus nachgefolgt sind. Ja, und das ist sehr traurig. Und daran merkt man, irgendwas stimmt doch da nicht. Das kann doch nicht sein. Warum? Was ist das Problem daran? Und ich glaube, das Problem ist, dass die Herzen nicht zwangsläufig verändert waren. Wisst ihr, wenn ich mich in eine Garage stelle, dann bin ich noch kein Auto. Wenn du hier reingehst in den Gottesdienst, bist du noch kein Christ. Aber das ist Gottes Anliegen. Menschen, die zu Gottes Reich gehören, haben ein verändertes Herz. Und darüber gibt es einen ganz starken Text, wo der Prophet Hesekiel gesprochen hat. Mach mal die nächste Folie. Hesekiel 36, da heißt es, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen, spricht Gott durch den Propheten, und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist eine Prophetie, die galt Israel, aber die hat sich bei den Juden nie 100% erfüllt. Aber diese Erfüllung, das, was Hesekiel da beschreibt, ist das, was passiert mit Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, den Gläubigen. Ja? Die gesagt haben, ich folge Jesus nach und Jesus gesagt hat, ich gebe dir ein neues Herz. Aber das, ihr Lieben, liegt ganz alleine an dir. Ob du dich entscheidest zu sagen, ich will von Herzen Jesus nachfolgen. Ja? Also nur weil du hier in die Gemeinde gehst oder in den Hauskreis, bist du noch kein Christ, hast du noch kein neues Herz. Und das ist der Unterschied auch zur katholischen Kirche. Ne? Katholische Kirche sagt, wenn ein Mensch getauft wird, ist das Kind damit im Reich Gottes. Darum ist es ja so schwierig für diese Menschen zu sagen, ich bin kein Katholik mehr, weil dann sind diese Leute ja nicht mehr im Reich Gottes. Und das ist das, wo Protestanten anders denken, wo sie sagen, Moment, 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 nein, nein, nein. Du bist nicht einfach nur im Reich Gottes, weil ein bisschen Wasser auf dich getröpfelt wurde. Ja? Du bist im Reich Gottes, wenn du ein neues Herz hast. Du bist im Reich Gottes, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Dann bist du im Reich Gottes. Also, das Reich Gottes ist jetzt schon da, wo ein Mensch ein neues Herz von Jesus bekommen hat. Jetzt denkst du so, ach, ist ja toll, großartig, jetzt habe ich ein neues Herz, ja, Gott hat mich lieb und dann werde ich irgendwann in den Himmel kommen. Super. Ja? Und ich habe so gemerkt, in Gesprächen mit Christen, ich nehme so zwei Haltungen wahr bei Christen, du kannst dich da mal gucken, wie du dich einsortierst. Die eine Haltung ist so dieses, ich lebe, versuche mich irgendwie der bösen Welt zu enthalten. Ich lebe weltfremd, ja, ich gehe durch die Bedrängnisse durch, weil die Welt ist so schlecht und böse und ich leide so viel, aber wenn ich dann im Himmel bin, dann wird endlich alles gut. Ja, so ähnlich wie diese Dörfer da in Südamerika, aber vielleicht machst du das so bei dir zu Hause, du sperrst dich ein mit deiner Bibel und deinem Jesus und bist froh, wenn du dann irgendwann bei ihm bist. Oder die zweite Haltung ist, du sagst, nee, ich sehe diese Zeit hier auf der Erde als Chance, Menschen für Christus zu gewinnen, Gerechtigkeit zu pflanzen und Gott zu verherrlichen mit meinem Leben. Machen wir eins weiter. In Johannes 3, Vers 3 steht, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das, ihr Lieben, ist so wichtig. Das Reich Gottes ist nämlich in dir. Das Reich Gottes ist in dir. Und darum können wir sagen, hier ist Reich Gottes, weil hier Menschen zusammenkommen, ja, die dem Reich Gottes angehören, die ein neues Herz haben, die von Neuem geboren wurden und damit das Reich Gottes sehen. Nicht erst irgendwann, wenn die Welt nicht mehr ist, sondern jetzt schon. Wenn ein Mensch seine Sünden bekennt, sein Leben ändert und Jesus nachfolgt, wird er von Neuem geboren. Und das ist nicht nur ein schönes Märchen, weil Gott, der lebendige Gott mit seiner Kraft, wohnt in dir. Es gibt da eine interessante Metapher. Vielleicht hat jemand von euch den Film gesehen. Mach mal eins weiter. Superman, die Geschichte geht so. Ja, ich erzähle es euch kurz. Superman, irgendwo im Weltall, da war ein Planet. Und da dieser Planet wurde bedroht. Und da haben zwei Eltern sich entschieden, ihr kleines Baby in so ein Raumschiff zu setzen und auf die Erde zu senden. Ja, so. Und dann, dieser kleine Mensch, der sah aus wie ein Mensch, ja, und der wurde dann, dieses Raumschiff ist auf die Erde, und dann wurde er da von zwei menschlichen Eltern gefunden und wurde aufgezogen als Adoptivsohn, der Clark Kent in dem Film, ja. Und der sah aus, auch von der Körpergröße, wie ein ganz normaler Mensch, ja, aber er hatte übernatürliche Kräfte in sich. Ja, er konnte zum Beispiel mit seinen Augen so Laserstrahlen so rausschießen und so weiter. Ja. So, das heißt, das ist diese Metapher, ja, ein Bild dafür, dass der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, er war Mensch, er sah aus wie ein Mensch, ja, aber er war der Sohn Gottes. Aber der Unterschied zu uns Menschen in Jesus war, dass Jesus die Kraft Gottes in sich hatte und dass Jesus der war, der das Reich Gottes ausgebreitet hat durch die Kraft, die er hatte durch Gott. Ja? Weil er nämlich einem anderen Reich angehört. Und das ist das Interessante. Das Reich Gottes, das in Jesus gekommen ist, ja, das hat diese Welt und das Reich dieser Welt und die Welt komplett verändert und auf den Kopf gestellt, weil es zu einem höheren Reich gehört. Und Jesus spricht darüber an einer Stelle, da steht es ja schon, perfekt. Da sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Warum? Weil es unmöglich ist, dass Dämonen ausfahren oder fliehen durch Psychologen, Ärzte, ja, durch Meditation, durch gute Werke, ja, durch Anstrengung, sondern durch die Kraft. Also der Finger Gottes ist der Heilige Geist. Ja, Finger Gottes ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der das Reich Gottes bringt in diese Welt. Jesus war es, der hier auf dieser, als er hier gelebt hat, der hier auf der Erde das Reich Gottes durch Zeichen und Wunder ausgebreitet hat. Ihr kennt die ganzen Geschichten, ja? Und der Punkt ist, Jesus hat dir und mir, hat uns den Auftrag gegeben, das Reich Gottes durch seine Kraft auszubreiten. Der Auftrag, den er uns gegeben hat, lesen wir in Markus 16. Machen wir eins weiter. Er sprach, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ja, das gehört, ihr Lieben, zum Reich Gottes, dass übernatürlich ist. Als erstes heißt es, dass wir uns natürlich einsetzen für Menschen, dass sie in das Reich Gottes kommen, dass wir sie einladen in das Reich. Aber es heißt auch, dass wir, also natürlich mit unserer menschlichen Kraft, mit dem, was uns fähig ist, uns dafür einsetzen, schwachen Menschen zu helfen, dass wir für Kinder da sind, dass wir armen Menschen helfen. Aber nicht nur das, sondern dass wir auch damit rechnen, mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Ja, wie auch immer, das gehört dazu, dass wir Gott die Möglichkeit geben, zu wirken. Ich habe euch da zwei Beispiele mitgebracht von Menschen, die das sehr gut beleuchtet. Das eine Beispiel ist, du bist ziemlich schnell mit den Folien, sehr gut, danke, ist August Hermann Francke. August Hermann Francke hat 1698 die frankischen Anstalten in Halle, hier in Deutschland, aufgebaut. Wenn man die Geschichte liest, das ist unglaublich, dieser Mann, was der gemacht hat. Der war einfach Pfarrer. Und der hat einmal, hat er in der Spende ein bisschen mehr bekommen, vielleicht waren das 100 Euro oder sowas umgerechnet, ich weiß es nicht genau, ein paar Groschen auf jeden Fall, also nicht viel Geld. Und er hat gesagt, er holt damit die Waisenkinder von der Straße und fängt an, so einen kleinen Sonntagsschule mit denen zu machen. Das waren nur so 10 Kinder. Und aus diesem Ding ist das hier geworden. Das ist Wahnsinn. Es ist so Wahnsinn, was dieser Mann und die ganzen Leute da gemacht haben. 1911 hatten die frankischen Anstalten 3000 Schüler in verschiedenen Schulen. Ja? Die haben Waisenhäuser gebaut, die haben Schulen gebaut ohne Ende. Die hatten solche Betriebe, wo sie auch eine Schulausbildung machen konnten. Die haben was zu essen gekriegt und zu Hause gekriegt, die Kinder dort. Ja? Das Schulniveau war so gut in ganz Deutschland, dass die Bürger und auch die Adligen dann ihre Kinder dahin geschickt haben, weil das Schulniveau so hoch war. Ja? Und das gesamte Ding war von Anfang an vom lebendigen Glauben erfüllt. Das Ziel war immer, dass diese Kinder, dass die zu Jesus finden. Ja, auch die Bildung, ja, auch das Soziale, aber dass sie zu Jesus finden. Und Francke hat das ohne Geld gemacht. Ja. Und Francke war auch der Erste, das muss man auch immer wieder mal sagen, der es geschafft hat, die Bibel in die Bibel sozusagen der Bevölkerung zu einem normalen Preis verfügbar zu machen. Davor gab es das nicht. Die Bibel konnten sich nur Adlige leisten, weil die Bibel viel zu teuer war in den Produktionskosten, vom Drucken her. Ja. Und Francke, der hatte da so einen tollen Gönner und der hat gesagt, komm, wir machen das so. Und dann haben die millionenfach Bibeln gedruckt bis ins 20. Jahrhundert. Ja. Total stark. Und da sieht man einfach, was passiert, wenn Menschen sagen, ich warte nicht, August Hermann Francke hat nicht gesagt, ich warte jetzt einfach, bis ich im Himmel bin. Sondern ich glaube, das Reich Gottes ist jetzt schon da. Und ich breite es aus hier, wo ich bin. Ja, mit dem wenigen, was ich habe. Und Gott hat übernatürlich gewirkt. Ein zweites Beispiel sind Missionare. Die heißen Roland und Heidi Baker. Die sind 1985 nach Mosambik ohne Hilfe, ohne finanziellen Support, ohne irgendwie jemanden, der sie wirklich ausgesendet hat, sind die dahin. Weil sie gesagt haben, Mosambik war damals das ärmste Land der Welt. Und sie haben gesagt, wir wollen zu den Ärmsten der Armen gehen und da den Menschen von Jesus erzählen. Jetzt haben sie 2025, dieses Jahr, eine Universität im Land eröffnet mit 500 Studenten, die in allen möglichen akademischen Disziplinen ausgebildet werden. Die haben Bibelschulen und Schulen gegründet. Sie haben Zehntausende von Waisenkindern aus Armut und Hunger gerettet. Und die erzählen von ganz vielen Momenten, wo Gott übernatürlich eingegriffen hat, auch in Heilungen und wo Menschen von Dämonen befreit werden und so weiter. Ja. Und das, auch das ein Beispiel, es gibt viele andere Beispiele und ihr bestimmt habt auch Beispiele aus eurem Leben, wo Menschen sagen, ich warte nicht einfach, bis das Reich Gottes kommt, irgendwann, ja, sondern ich will jetzt rechne ich damit, dass Gott da ist und dass ich mit dem, was ich habe, sein Reich ausbreiten kann. Das Reich Gottes ist nicht einfach nur eine Ansammlung von vielen Christen, sondern Christen, die Salz und Licht sind unter allen Völkern. Machen wir eins weiter, eine Folie. In Sprüchen, da gibt es einen tollen Vers, da steht, durch den Segen der Redlichen kommt eine Stadt empor, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Wir Christen sind der Unterschied unter den Völkern. Jetzt nicht, weil wir unbedingt die besseren Menschen sind. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf mich gucke, dann denke ich manchmal, Jesus, ich weiß gar nicht, warum du mich ausgesucht hast. Ja? Ja, nicht, weil du und ich, weil wir keine Krankheiten haben oder weil unser Bankkonto so voll ist. So, ja? Sondern weil wir jemanden haben, an den wir uns wenden können in unserer Not. Und weil wir zu den Menschen gehen können, die Not haben, die Jesus nicht kennen. Er zeigt sich in unserem Leben als der wahre Gott. Und er greift auch ein in unser Leben. Ich mache mal ein ganz kleines Beispiel. Ja? Ich hatte letztes Jahr, ich laufe bei uns immer beim Haus, laufe ich immer die Fahrradwege, also direkt in unserem Haus sind die Fahrradwege. Und da laufe ich immer lang und bete und so. Und da gehen dann immer so die Leute aus dem Dorf mit ihren Hunden spazieren. Und ich komme mit denen immer so ins Gespräch und kenne die alle schon. Und dann reden wir über dies und das. Und einer von denen, der hat mir erzählt, dass er arbeitslos ist. Ja, er hatte eine Berufsunfähigkeit, er konnte nicht mehr arbeiten körperlich. Und er sucht nach einer neuen Arbeit schon seit über einem Jahr. Und ja, er weiß nicht so genau und so weiter. Und dann haben wir immer wieder mal geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, weißt du, Jens, heißt der Mann, sag mal, kann ich mal für dich beten? Ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Also, ja, darf ich jetzt für dich beten, jetzt gerade hier? Dann hat er gesagt, okay. Dann habe ich seine Hand genommen und dann habe ich ihm in die Augen geguckt und habe gesagt, Jesus, danke für den Jens. Du kennst ihn gut. Bitte gib ihm eine neue Arbeit. Amen. 2 Wochen später sagt er, du wirst es nicht glauben, ich hab eine Arbeit gefunden. Ja? Und er hat gesagt, ah, das finde ich jetzt schon interessant. So, ja, so, hat das jetzt was mit deinem Gebet zu tun gehabt? Ja? So, jetzt will er mal mit, also ist Katholik und so, ja, jetzt will er mal mit in die Gemeinde kommen. Also total toll. Ja, also ein kleines Beispiel dafür, wie du und ich, wie wir in der Gesellschaft, ja, in dem wir sind Bürger in Deutschland, wie wir da, wo wir sind, in unserem Dorf, in unserer Stadt, wie wir das Reich Gottes ausbreiten können. Ich habe euch am Anfang erzählt von Augustinus, dem Kirchenvater. Und der hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben. Und zwar, das Buch heißt, also viele Bücher geschrieben, aber eins von seinen Büchern heißt Der Gottesstaat. Der Gottesstaat. Und wenn man so den Titel hört, dann denkt man vielleicht schnell so, aha, der Mann wollte also doch irgendwie ein christliches Land entwickeln, in dem nur Christen leben. Aber tatsächlich schreibt Augustinus, das ist ein ziemlich dickes Buch, darin, dass wir eigentlich immer in 2 Staaten leben. Ja, dieser eine Staat, das ist der Staat, in dem wir als Christen sind. Für ihn war das damals das Römische Reich. Und für uns ist es heute Deutschland, da wo wir gerade sind. Aber auch der zweite Staat, nämlich das Reich Gottes, auch in dem leben wir. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft und es ist miteinander verflochten. Man kann es nicht wirklich trennen, sagt er. Und Augustinus, er meint, also sein Anliegen ist, dass es ein Ziel gibt für jeden Staat. Dass wir nicht einfach hier so leben sollen, sondern dass es immer was gibt, worauf wir hinarbeiten sollen, wenn wir in diesem Staat sind. Und er sagt, das Ziel, das konkrete Ziel ist Frieden. Warum? Weil er sagt, wenn Menschen zusammenkommen, egal wo, ja, dann wollen sie doch irgendwann einfach nur Frieden. Also selbst wenn sie Krieg führen, sie wollen dann am Ende irgendwie für sich halt Frieden, zu Frieden gelangen. Und Augustinus war absolut dafür, dass sich Christen dafür einsetzen, dass Frieden durch Gerechtigkeit auf der Erde, in dem Land, wo sie sind, ausgebreitet wird. Weil er sagt, ohne echte Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben. Ja? In 1. Petrus sehen wir das, wenn du mal eine Folie weitermachst. Da steht es, ein Mensch, genau, der böse Sachen gemacht hat, wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, ersuche den Frieden und jage ihm nach. Wir haben eine Aufgabe, solange wir hier auf der Erde sind, nicht einfach nur uns mit unserer Bibel und unserem Jesus einzuschließen, sondern dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, da wo wir sind. Weil das Reich Gottes ist ein Reich der Gerechtigkeit. Und das ist das Reich, das wir hier in Deutschland, du in deinem Dorf, in deiner Stadt, ja, ausbauen, ausbreiten kannst. Das kann für dich vielleicht konkret bedeuten, dass du dich in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft dafür einsetzt, dass echte Gerechtigkeit hergestellt wird. Ich habe ein Beispiel. Mein Papa, der hat neu geheiratet. Ja, meine Eltern haben sich scheiden lassen und seine neue Frau, sie glaubt an Jesus, sie folgt Jesus nach und sie ist einmal durch die Stadt gegangen vor ein paar Jahren, irgendwo im Schwarzwald und da läuft an ihr eine muslimische Frau vorbei mit einem Kopftuch, ne? Und sie läuft an ihr vorbei und der Heilige Geist spricht zu meiner Stiefmutter und sagt, geh zu dieser Frau hin und sprich sie an. Und sie dreht sich um und läuft zu dieser Frau hin und sagt, hey, wer bist du, wie heißt du, erzähl doch mal. Und die Frau fängt an zu heulen und sagt, können Sie mir helfen? Mir geht's nicht gut. Und dann fängt die an zu erzählen und sagt, dass sie misshandelt wird. Und dann ist meine Stiefmutter mit der Frau zur Polizei gegangen und es hat sich herausgestellt, dass ihr Mann, ihr Ehemann, dass er sie geschlagen hat und dass er die Zigaretten auf ihrem Körper ausgedrückt hat. Ihr ganzer Körper war komplett voll mit Narben und Blutergüssen. Und meine Stiefmutter hat dann zusammen mit der Polizei dafür gesorgt, dass diese Frau fliehen konnte in ein Frauenhaus. Ja? So, und das ist echte Gerechtigkeit, die hier geschehen ist. Weil das war eine Ungerechtigkeit. Ja? Und keiner hat sich um sie gekümmert. Aber der Heilige Geist, ja, möchte Gerechtigkeit auf diese Erde bringen. So, und da kannst du dich dafür einsetzen. Oder für dich, gerade wenn du vielleicht noch jung bist, ja, wo kannst du dich vielleicht entscheiden, deinen Weg zu gehen, deine Berufung in die Politik oder in die Wirtschaft oder in die Justiz? Irgendwo, wo du Gerechtigkeit umsetzen kannst in dieser Welt. Weil das Reich Gottes ist ein Reich des Friedens, aber Friede gibt es nur durch echte Gerechtigkeit. Also das Reich Gottes ist schon da. Es ist in dir und es ist das Reich Gottes ist nicht für dich allein, sondern es ist für die Menschen. Ja? Es ist für die Menschen. Du hast einen Auftrag da, wo du bist, ganz speziell das Reich Gottes, wo du bist, auszubreiten. Okay, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich komme langsam zum Ende. Und ich habe noch einen wichtigen Punkt mitgebracht. Der ist mir ganz wichtig. Und zwar gibt es nämlich ein großes Problem, das wir dabei haben. Und das Problem hängt sehr stark mit dir zusammen. Warum nämlich genau das so oft nicht passiert oder was das davon abhält, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in dir für die Menschen. Und ich habe euch dafür einen Gedanken mitgebracht, der genau uns zu dem Problem führt. Ich habe viele Christen schon gehört, die geschimpft haben über das sogenannte Wohlstandsevangelium. Also die Idee, dass wir denken, wenn wir Christen sind, wenn wir Christen werden, dann werden wir finanziell und materiell abgesichert. Wir werden reich. Ja? Wir haben dann Porsche oder sonst irgendwas. Und ich möchte drei Dinge dazu sagen. Das erste ist, verurteile niemanden, indem du denkst, du bist so viel besser als der andere. Überlass Jesus das Urteil über andere Menschen, wo du denkst, ach, das kann doch kein richtiger Christ sein. Ja? Schau auf deinen eigenen Weg, weil wer weiß, ja, vielleicht siehst du einen anderen Christ und denkst so, ah, der mit seinem Porsche, aber vielleicht spendet dieser Christ prozentual viel mehr, als du es jemals tun würdest. Du weißt es nicht. Verurteile nicht. Das zweite ist, ich behaupte, wir alle sind ehrlich gesagt schon auch ziemlich vom Wohlstandsevangelium betroffen. Ja? Wir meinen nur, ja, wir sind ja nicht so schlimm wie diese bösen Verführer. Aber wir müssen ganz ehrlich sein. Es gibt so viele Beispiele von Wüstenvätern, von Mönchen, die in Höhlen wohnten, die sich von Beeren und Kräutern ernährten, weil sie für Christus, für Gott, sich dem Wohlstand dieser Welt entfliehen wollten. Aber im Vergleich zu denen bist du und ich sind wir ziemliche Kapitalisten, weil wer von uns verzichtet schon gerne auf seinen Urlaub oder seine neuen Schuhe, ja, um dafür das Geld zu spenden? Und drittens, wir sollten uns an eine Sache halten. In Matthäus lesen wir, sucht das Reich Gottes, sucht seine Gerechtigkeit. Ja, mit deinem ganzen Geld, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und Gott wird sich um dich und deine Belange schon kümmern, was du brauchst. Wenn du so handelst, dann handelst du gottgemäß. Die Frage ist, schaffst du das? Ich muss ehrlich sagen, ich schaffe das nicht immer. Ja? Ich schaffe das nicht immer. Schaffst du das, jeden Tag so zu handeln, so zu leben? Bist du so überzeugt von diesem unsichtbaren Gott? Jetzt fragst du dich, okay, warum sagst du das? Warum ist dir das wichtig? Und ich glaube, eine Sache, die wir ganz oft übersehen, die uns behindert, ist unser Stolz. Wir sind selbst kaputt, Ja? Du und ich, wir sind nämlich leider Teil des Problems, dass diese Welt so kaputt ist. Und genau das ist der Grund, warum es so oft nicht funktioniert, wo Christen zusammenkommen. Weil wir haben immer noch einen Knacks, wenn man so will. Wir sind also im Reich Gottes, du und ich, aber wir sind dadurch noch lange nicht vollkommen. Wir brauchen Gnade. Dringend. Du und ich, wir sind nicht tauglich für das Reich Gottes. Und dennoch hat er dich erwählt. Dennoch will er dich in seinem Haus haben. Ja? Dennoch gilt für dich sein Versprechen, seine Verheißungen. Also anstatt nur mit dem Finger auf andere zu gucken, guck auf dich. Ja? Guck auf dich und auf deinen Weg. Und sei dir bewusst, du bist nicht unbedingt so viel besser. Ja? Du brauchst seine Gnade. Du brauchst sein Blut jeden Tag. Und ich auch. Aber lass dich auch nicht von deinen Fehlern, von deinen Sünden und Problemen davon abhalten, im Gehorsam sein Reich zu bauen. Und ich komme mit einem Vers damit zum Schluss, und das bringt es so gut auf den Punkt, aus 2. Korinther, wo Paulus sagt in Kapitel 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, irdenen, also zerbrechlich, schwach, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Amen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort und ich bete, dass es vom Kopf ins Herz wandert. Ich danke dir, Herr, dass dein Reich gekommen ist. Du bist auf diese Welt gekommen und hast gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Und ich danke dir dafür, dass wir, die wir wiedergeboren sind, dass wir das Reich Gottes sehen können, dass es in uns ist. Aber dass es nicht nur für uns alleine gilt, sondern dass es für die Menschen um uns herum ist. Du willst, dass alle gerettet werden. Und so bete ich, dass du uns da die Augen öffnest, dass wir, wo wir vielleicht nur an uns denken, weg davon, weggucken von uns und hin zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, dass diese Menschen echte Gerechtigkeit erfahren, dass sie von Jesus, von dir hören und dass dieses wunderbare Reich Gottes sich ausbreitet, da wo wir sind, in der Schule, im Freundeskreis, im Billardclub, Fußballclub oder Nähkurs, was auch immer, ja, im Dorf, in der Stadt, im Beruf. Herr Jesus, ich danke dir, Gott. Und dein Reich ist ein Reich der Kraft, Herr Jesus. Es ist kein schwaches Reich und kein Reich nur von irgendwelchen Worten, sondern das Reich Gottes ist ein Reich der Kraft. Und Gott ist unkaputtbar. Amen.